super ist dann eben super.
Okay, wir hatten vorhin ja schon darüber geredet, dass diese schwarzen Löcher ja auch etwas mit dem Raum machen, nämlich ihn krümmen. Wo kommt das denn her oder was hat das denn damit auf sich?
Ja, man, also man kann sich jetzt überlegen, im Prinzip, also man kann sich erstmal überlegen, ja, was ist denn, was passiert denn zum Beispiel mit einem Lichtteilchen, wenn das Lichtteilchen durch so ein Gravitationsfeld fliegt, also aus dem Gravitationsfeld raus, dann verliert dieses Lichtteilchen eben Energie. Und weil dieses Lichtteilchen Energie verliert, ändert es seine Frequenz und damit auch seine Wellenlänge. Ja. Und das heißt sozusagen, weil es seine Frequenz reduziert, kann ich sozusagen direkt sehen, okay, in dem Gravitationsfeld ist die Zeit langsamer abgelaufen als außerhalb vom Gravitationsfeld. Eben weil ich auch sehe, dass Licht rot verschoben wird, aus rein energetischen Überlegungen. Und das muss ich auch berücksichtigen.
Was hat denn jetzt diese Frequenz mit Rotverschiebung und Blauverschiebung zu tun und Energie, also?
Ich bin gerade am Überlegen, wie man das gut erklären kann. Diese Rot- und Blauverschiebung. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten.
Also, was ich quasi bei Rot-Blau und Ähnlichem kenne, ist quasi, was man so immer so gerne sagt mit den Lichttemperaturen. Dass da quasi ein extrem blaues, ein extrem weiß-blaues Licht ist halt eine sehr hohe Temperatur und extrem rotes Licht ist eine sehr niedrige Temperatur. Hat das irgendwas in dieser Richtung quasi dann?
Ja, im Prinzip, also wenn man halt irgendeinen Körper hat, der eine bestimmte Temperatur hat, dann strahlt dieser Körper typischerweise auch in einer bestimmten Energie ab. Wenn ich also sozusagen eine hohe Temperatur habe, dann habe ich sozusagen auch eine hohe Durchschnittsenergie und dann strahlt dieser Körper im Prinzip auch mit einer hohen Durchschnittsenergie ab. Und wenn er halt eine niedrige Durchschnittsenergie hat, dann eben mit einer niedrigen Durchschnittsenergie. Und diese Energie, die ist im Prinzip direkt proportional zur Frequenz vom Licht. Das kann man sich vielleicht so überlegen. Also wenn ich versuche, eine ganz, ganz kurze Welle zu erzeugen, dann brauche ich eben sehr viel mehr Energie, vielleicht auch bei einer Gitarre. Wenn ich versuche, bei einer Gitarre eine ganz hohe Saitenschwingung anzuregen, dann werde ich sehr viel mehr Energie verbrauchen, wie als wenn ich einfach nur so eine ganz langsame Saitenschwingung erzeuge, die eben, die eben sozusagen den ersten Frequenzbauch hat. Deswegen ist blaues Licht eben rot verschobener und blaues Licht eben hochenergetischer und rotes Licht eben niederenergetischer. Und wenn ich jetzt eben hochenergetische Strahlung habe, dann ist das Licht natürlich relativ blau und wenn ich niederenergetische Strahlung habe, dann ist das Licht natürlich rot, deswegen.
Okay, ja, gut. Ja, jetzt hast du ja schon erzählt, was denn mit dem Licht in der Nähe des schwarzen Lochs passiert. Was tut denn der Raum da jetzt? Also, wodurch wird er denn gekrümmt oder wie zeichnet sich denn diese Krümmung aus? Was merken wir denn davon?
Also im Prinzip, wenn man sich dann eben Gedanken macht, okay, wie muss ich Beschleunigung im Prinzip verallgemeinern, wie muss ich Gravitation verallgemeinern, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, dass der Raum gekrümmt werden muss. Und das geschieht eben so, dass Masse den Raum krümmt. Da gibt es eben die Einsteinschen Feldgleichung. Die Einsteinschen Feldgleichung, das ist so eine etwas kompliziertere Gleichung. Da steht im Prinzip links die Geometrie der Raumzeit, also im Prinzip seine Krümmung, und rechts im Prinzip seine Massendichte. Und je dichter die Masse ist, umso stärker ist der Raum gekrümmt. Das heißt, ich kann, wenn ich Masse an einen Ort zusammenversammle, dann kann ich damit den Raum krümmen.
Okay, was sind denn diese Felder, von denen du da geredet hast? Also die
Habe ich schon von Feldern geredet?
Einsteinschen, ja, du hast die Einsteinschen Feldgleichung genannt.
Ja, man nennt das dann eben immer Felder. Also in dem Moment, in dem man eben irgendeine Funktion in Abhängigkeit von irgendwelchen räumlichen Koordinaten betrachtet, redet der Physiker manchmal auch von Feldern. Das sind jetzt weniger so Äcker, auf denen man irgendwie Landwirtschaft betreiben kann, sondern im Prinzip Funktionen, die von Koordinaten abhängen. Das heißt, ich frage mich also sozusagen am Ort XYZT, wie groß ist sozusagen mein Funktionswert hier und dort, und das ist eben überall dann in unterschiedlichen Wertebereich. Also man kann so, als einfaches Beispiel eine Wasserwelle vorstellen, die halt durch den Raum sich bewegt. Die hat an jedem Ort eine bestimmte Auslenkung und auch zu jeder Zeit eine bestimmte Auslenkung. Und das ist im Endeffekt das, was ein Physiker als Feld bezeichnen würde.
Okay. Es gibt ja für diese Raumkrümmung auch noch dieses schöne Bild mit der Gummihaut und vielleicht auch damit erklärt, wie denn sich Teilchen so gegenseitig anziehen. Also zum Beispiel ein Planet oder anderer Himmelskörper in der Nähe eines schwarzen Lochs. Kannst du das Bild irgendwie so erklären, was dargestellt ist? Vielleicht haben es einige gesehen, und wer es jetzt noch nicht kennt, wir werden es nachher nochmal versuchen, auf der Webseite zu veröffentlichen. Also da gibt es nachher noch ein paar mehr Informationen.
Also die Idee ist dahinter, dass man eben so ein schwarzes Loch hat, und da lässt man sozusagen, also fangen wir mit der Gummihaut an. Ich habe eine Gummihaut und da lasse ich dann irgendwie eine Kugel reinfallen, und deswegen verzieht die Gummihaut sich an der Kugel. Das ist sozusagen die Krümmung. Das ist, muss man sich noch überlegen, ob das exakt ist. Ich bin mal zu dem Schluss gekommen, dass es nicht zwangsläufig exakt ist, sondern einfach nur sozusagen eine schöne Veranschaulichung. Aber es ist eine verdammt gute Veranschaulichung. Und dadurch, dass es gekrümmt ist, kann ich dann eben mit so einer anderen Kugel sozusagen langschießen. Und diese andere Kugel, die wird dann sozusagen durch diese Schieflage von der Gummihaut abgelenkt. Und in Wirklichkeit ist das aber eigentlich diese Ablenkung ist eigentlich dadurch verursacht, dass der Raum selbst krumm ist. Weil er eben, also im Prinzip Teilchen, auf die keine Kraft auswirkt, die erfahren auch, die würden sich immer geradeaus bewegen. Das ist im flachen Raum wunderbar der Fall. Im gekrümmten Raum bewegen sie sich auch geradeaus. Allerdings ist dann dadurch, dass der Raum gekrümmt ist, diese gerade Linie keine gerade Linie mehr, sondern eine sogenannte Geodäte. Das kennen also Vermesser auch. Im Prinzip kann man eben sich überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendeine gekrümmte Fläche habe und mir dann überlege, wie muss ich sozusagen eine Linie fortsetzen, damit sie lokal immer geradeaus aussieht, dann kriege ich sogenannte Geodäten. Das heißt, im gekrümmten Raum sind die geraden Linien dann im Prinzip krumm. Und das sind zufälligerweise auch die Linien, die im Prinzip den kürzesten Abstand zwischen zwei Punkten haben.
Das heißt also, in diesem gekrümmten Raum ist es eben die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nicht mehr einfach so eine gerade Linie, wie wir sie ja im normalen euklidischen Raum kennen, sondern irgendeine krumme Bahn, wie wir sie dann beobachten würden, also von außen.
Genau.
Vorhin hatten wir schon gesagt, dass die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen, Inertialsystemen vorgegeben ist. Aber jetzt gab es ja auch ein paar Leute, die sich gedacht haben, man könnte auch irgendwie sich schneller fortbewegen als mit Lichtgeschwindigkeit. Kam ja, glaube ich, auch mal in so ein paar Sendungen und Kinofilmen vor, so dieser Warp-Antrieb. Ja, wie funktioniert das denn?
Soll ich jetzt was zum Warp-Antrieb sagen, oder...
Ja, oder wie, worauf basiert denn diese Idee, dass man sich durch den Raum oder auch nicht durch den Raum, sondern mit dem Raum ja dann schneller fortbewegen kann als Licht? Also dass zumindest diesen Anschein hätte, als würde man sich dann schneller...
Naja, das ist eigentlich erstmal menschliche Fantasie. Der Mensch denkt also in seiner flachen Raumzeit und stellt sich dann also vor, ich kann natürlich auf jeden Fall, wenn ich nur genügend Gas gebe, auch schneller als Licht fahren. Also denkt er sich, ich kann von A nach B auch ohne Probleme Informationen ganz, ganz schnell durch die Gegend schicken oder irgendwas anderes ganz, ganz schnell durch die Gegend schicken. Deswegen denkt sich der Mensch also immer in seiner Fantasie irgendwas aus, wie er dann doch mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen kann. Warp-Antrieb ist eine Sache. Da nutzen wir im Prinzip die allgemeine Relativitätstheorie aus, dass man den Raum im Prinzip so ein bisschen verzerrt und dadurch, dass der Raum verzerrt ist, eben dann doch... man selbst fliegt zwar nicht schneller als Licht, aber von außen gesehen war es dann doch schneller als Licht. Da gibt es noch. Ansonsten könnte man vielleicht noch auf Wurmlöcher eingehen. Da hat man dann auch so ein Problem. Also im Prinzip, wenn man so ein schwarzes Loch hat, das ist ja im Prinzip die Lösung, auch eine Lösung von den Einsteinschen Feldgleichungen. Also im Prinzip kann ich mir halt überlegen, okay, ich habe irgendeine Materiedichte, beziehungsweise beim schwarzen Loch hat man dann im Endeffekt weil es eine rein analytische Lösung ist, nur noch Vakuum. Aber im Prinzip hat man sozusagen doch eine gekrümmte Raumzeit, die ursprünglich mal sozusagen von der Materiedichte stammte. Und diese, da kann man sich dann überlegen, okay, wie sieht denn die Geometrie von so einem schwarzen Loch aus? Das haben Einstein und Rosen auch damals sich überlegt. Der Einstein hat meines Wissens nie so richtig an das schwarze Loch geglaubt, auch wenn das eigentlich mehr oder weniger ein Jahr nach dem Aufstellen der allgemeinen Relativitätstheorie von ihm, von Karl Schwarzschild im Prinzip postuliert wurde. Aber Einstein hat nie selbst darüber geglaubt. Aber er hat sich darüber mal Gedanken gemacht und er ist dann irgendwann eben auf die Idee gekommen, es müsste dann so eine Einstein-Rosenthal-Brücke geben. Das ist das, was wir heute als schwarzes Loch kennen. Das heißt, man kann sich im Prinzip überlegen, wie muss, also wenn ich so ein schwarzes Loch habe, dann kann ich zumindest radial mir überlegen, wie sieht eine höherdimensionale Einbettung aus der ich dann sozusagen die Raumzeitabstände induzieren kann, wenn ich so ein schwarzes Loch habe. Und da kommt man eben auf die Idee, naja, das sieht so aus wie ein Trichter, der unendlich tief geht. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ich kann diesen Trichter sozusagen irgendwann mal aufbiegen, dann komme ich eben unten wieder raus und bin dann sozusagen im neuen Universum. Und auf die Art und Weise, so stellt man sich das also überall vor, kann man besonders leicht von A nach B reisen, obwohl die Abstände eigentlich riesig weit entfernt sind. Wobei man, das Problem ist halt, wie erzeugt man so ein Wurmloch überhaupt, wo kommt man dann raus, wie ist dann die physikalische Interpretation und so weiter. Also das ist reine Spekulation. Und das Problem ist auch, entweder das schwarze Loch kollabiert so schnell, das Wurmloch kollabiert so schnell, dass man gar nicht durchreisen kann, oder man versucht diesen sogenannten Schlund mit, also das haben Kip Thorne und Wheeler irgendwann mal in so einem Paper geschrieben, man muss dann irgendwie den Schlund, also dort, wo das Wurmloch im Prinzip ist, muss man irgendwie mit einer negativen Energie, einer exotischen Materie mit negativer Energiedichte ausfüllen, damit der Raum sozusagen so gekrümmt wird, dass das Wurmloch sozusagen dann auch bleibt. Also es ist, also, naja, das wird es nie geben. Naja, das haben früher immer die Leute gesagt, aber also es ist durchaus problematisch. Also so einfach wie in Stargate, dass man einfach mal irgendwie die gekrümmte Raumzeit in so einen Rahmen einspannt, das stelle ich mir doch sehr problematisch vor. Und damit kann man also auch schneller als Licht im Prinzip reisen. Das Problem, das dabei immer entsteht, ist, dass der Geometrie der flachen Raumzeit. Also wenn ich jetzt so einen normalen Minkowski-Raum habe, also im Prinzip spezielle Relativitätstheorie, wenn ich in der speziellen Relativitätstheorie bin und einen Prozess habe, der sich mit Überlichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegt, dann kann ich diesen Prozess auch von anderen Geschwindigkeiten aus beobachten, und wenn ich die richtige Geschwindigkeit wähle, dann läuft mir dieses Objekt, das sich von dem einen ausgesehen mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Gegend bewegt hat, von dem anderen ausgesehen rückwärts durch die Zeit. Damit kann ich auch ganz wunderbar eine Zeitmaschine bauen, und dadurch würde im Prinzip die Kausalität unserer ganzen Welt im Prinzip zusammenbrechen. Also das gibt dann so fundamentale Probleme. Aber ich sehe, dass du eine Frage hast.
Ja, also diese Wurmlöcher darf man sich dann also so vorstellen, nicht irgendwelche Löcher, die ich durch irgendwas so durchbohre oder also eben im Raum, sondern es sind wirklich Löcher im Raumzeitgefüge, also wirklich in ja, der Grundlage, in der wir sozusagen leben, bohren wir uns ein Loch oder eine Verbindung zwischen zwei Punkten in der Raumzeit.
Ich glaube, der Name Wurmloch kommt wirklich daher, dass man sich die Geometrie dieser höherdimensionalen Einbettung eben angeschaut hat und hat sich gedacht, naja, das ist ja eigentlich so ähnlich, wie wenn ein Wurm da durch die Gegend kriecht und dann sozusagen der Wurm durch das Loch kriecht. Vielleicht hat das wirklich den Namen daher, aber ja, es ist in dem Sinn kein Loch, es ist eine spezielle Geometrie der Raumzeit, oder so kann man es zumindest sehen. Wenn wir allerdings in diesen durch dieses schwarze Loch durchfliegen, dann merken wir natürlich nicht, dass es ein Wurmloch ist in dem Sinn. Es sieht nur ein bisschen eigenartig aus. Also da gibt es, glaube ich, meines Wissens in der Uni Tübingen, da können wir vielleicht auch nochmal nachher gucken, dass wir das vielleicht mal zeigen. Die haben das mal ausgerechnet, wie das aussehen würde, wenn ich durch so ein Wurmloch durchfliegen würde. Also weil man kann eben die Geometrie eines Wurmlochs, die kann man eben angeben und kann sich das überlegen. Die Frage nach der Erzeugung ist eben leider eine ganz andere. Und die haben eben ausgerechnet, wie das aussehen würde. Das sieht schon ein bisschen kurios aus und man sieht dann auch irgendwie, dass man durch so eine Art verzerrten Rahmen oder so durchgeht. Aber im Prinzip merke ich selbst sozusagen nicht, dass ich dadurch durch so ein, es ist kein Gang in dem Sinn. Naja, vor allen Dingen, wenn es normal, also das, was man bisher sich bisher nur ausdenken konnte, waren eigentlich radial symmetrische Löcher. Das heißt, ich kann im Prinzip von jeder Seite in das Loch reingehen und dann von jeder Seite wieder rauskommen.
Du hattest vorhin erwähnt, dass man damit sozusagen auch Zeitreisen veranstalten könnte. Das heißt, die Schaffung eines Wurmlochs, so unwahrscheinlich sie denn auch ist, würde mir prinzipiell ermöglichen, ja, dieses Paradoxon durchzuführen, meine eigenen Eltern, Großeltern sozusagen ja, umzubringen oder sonst wie dafür zu sorgen, dass sie nicht mich erzeugt hätten und ich dann sozusagen gar nicht da wäre. Also dieses ja, eben zu verhindern, dass ich selbst existiere oder in der Zeitkette, in der Kausalitätskette.
Das Problem ist, dass ich mir generell natürlich irgendwelche Raumzeitgeometrien ausdenken kann, denen das generell so ist. Da brauche ich nicht unbedingt ein Wurmloch zu. Meines Wissens hat Stephen Hawking irgendwann mal bewiesen, dass geschlossene Raumzeitkurven im Prinzip, wenn man normale Materie, also nicht irgendwie mit negativer Energiedichte oder so verwendet, dass das nicht möglich sein soll. Wobei ich kenne so einen israelischen Wissenschaftler, der hat mal 2 Papers veröffentlicht, wie man also eine Zeitmaschine auch mit normalen Staub, also mit normaler Materie bauen könnte, wobei er dann auch von irgendwelchen Instabilitäten in dem Loch bei der Raumzeit redet. Also die Frage ist nach wie vor, ob es geht. Generell hat man das Problem, das hatte ich ja eigentlich schon gesagt, in dem Moment, in dem man es irgendwie schafft, Informationen oder irgendeinen Gegenstand mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Gegend fliegen zu lassen, dass man dann zumindest im normalen flachen Raum dann daraus auf jeden Fall rückwärts durch die Zeit reisen kann. Und da hat man eben genau das Problem, was du eben angesprochen hast, dass man in der Zeit zurückreist, dann seinen Vater tötet und der Vater kann nicht mehr zeugen und dann kann man nicht mehr, dann existiert man nicht, dann kann man nicht durch die Zeit zurückreisen und seinen Vater töten. Deswegen überlebt der Vater. Der Vater zeugt seinen Sohn, der Sohn reist in die Vergangenheit zurück und tötet seinen Vater. Und so weiter und so fort. Und diese Uneindeutigkeiten tut man in der, sagen wir mal, in der normalen Physik eigentlich peinlichst vermeiden. Also im Allgemeinen, wenn man an irgendwelchen physikalischen Theorien bastelt, nimmt man eigentlich absichtlich Kausalität an. Genauso wie man noch ein paar andere Grundvoraussetzungen, zum Beispiel eben auch Konstanz der Lichtgeschwindigkeit oder eben allgemein Lorentz-Invarianz nennt man das dann, eigentlich voraussetzt.
Ja, gut, dann bleibt uns ja eigentlich nur zu hoffen, dass die Wurmlöcher nur eine theoretische Lösung sind und sich absolut nicht verwirklichen lassen. Ja,
ich wollte übrigens euch mal wieder darauf hinweisen, dass wir jetzt schon wieder fast 20 Minuten am Stück uns sehr engagiert über hochinteressante physikalische Themen unterhalten haben. Unter anderem, wie unwahrscheinlich es sein wird, eventuell den Warp-Antrieb zu haben oder noch viel schlimmer eine Zeitmaschine. Wollte aber dann doch unsere Zuhörer mal wieder ein wenig Zeit zur Entspannung bieten und nochmal einen Track von dieser doch sehr faszinierenden Italian Body Musik nachlegen. Ich möchte mich jetzt hiermit gerade mal bei unseren Zuhörern entschuldigen. Das ist sogar mir jetzt inzwischen zu krank und ich höre schon echt schräge Musik. Ich denke, wir legen mal einen anderen Track nach und haben dann die Hoffnung, dass dann etwas Entspannung aufkommt. Okay, jetzt muss ich sagen, jetzt ist es sogar mir zu heftig. Also Italian Body Music, es gibt da zwei, drei Songs, die sind da ganz nett, aber ach ja, meine Begeisterung hält sich da doch sehr in Grenzen. Wir spielen mal ein bisschen andere Musik. Also das ist zwar immer noch eine der wunderschönen freien Musikstücke, die quasi unter der Common Copyright liegt. Also quasi jeder kann sie sich runterladen, jeder kann sie sich anhören. Das ist keine GEMA. Aber es ist jetzt keine Italian Body Music mehr.
Oh,
na, alle wach. Ach, ja, das ist doch dann mal eher weniger elektronisch gewesen, aber ein Hauch war doch noch drin zu hören. So, ich möchte unseren Studiogast und Gastmoderator begrüßen und möchte nochmal eine kleine, quasi, was möchtet ihr uns denn jetzt noch erzählen? Was gibt es denn jetzt noch Relevantes oder Wichtiges im Bereich der schwarzen Löcher, / der allgemeinen Relativitätstheorie? Das hört es, bisher war es ja schon mal sehr interessant und es hat einige möchte gern Science-Fiction-Ideen in gnadenlose Brüche versetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da jetzt noch bringen wollt, dass er das noch toppen könnt.
Ja, wir wollen uns jetzt eigentlich noch so mit größeren Objekten beschäftigen. Also wir hatten jetzt die schwarzen Löcher und die sind ja im Universum so an für sich und darüber möchten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen reden. Die allgemeine Relativitätstheorie hatte auch in dieser Hinsicht Konsequenzen, aber vielleicht fangen wir am sinnvollsten mal damit an, wie man sich denn das Universum so vorher vorgestellt hat, bevor man diese Theorien hatte.
Ja, also bevor man die allgemeine Relativitätstheorie, naja, also eigentlich vor Hubble müsste man sagen, das hat nicht direkt was mit der Relativitätstheorie zu tun, naja, eigentlich auch wieder schon. Aber früher hat man sich jedenfalls vorgestellt, dass das Universum statisch ist. Also ganz früher hat man sich, glaube ich, vorgestellt, dass die Sterne irgendwo an den Himmel geklebt sind. Aber man hat sich eben, als man dann gemerkt hat, dass es offenbar Objekte gibt, die eine gewisse Entfernung zu uns haben, hat man sich trotzdem vorgestellt, dass der Fixsternhimmel der Sternenhimmel im Endeffekt statisch ist. Das heißt, die Sterne bleiben bis auf, sagen wir mal, irgendwie eine zufällige Eigenbewegung, sind alle gleich schnell und wir befinden uns also in so einem Universum, wo alle Sterne im Prinzip da sind und sich jetzt nicht irgendwie besonders schnell irgendwie bewegen. Ja, und das hat, also man kann dann die Relativitätstheorie, beziehungsweise Einstein hat sich dann natürlich überlegt, okay, was ist denn jetzt, wenn ich die Relativitätstheorie nehme und aufs Universum anwende? Also es ist zwar schon so, dass das Universum eigentlich leer ist, also dass überall eigentlich Vakuum ist, weil überall Weltall ist und das ist sehr leer, aber manchmal gibt es halt doch ein paar Sterne. Und okay, also lokal ist es, sagen wir mal, sehr, sehr klumpig, weil es eben so ab und zu so Massepunkte gibt, aber wenn man jetzt mal am ganz Großen schaut, dann stellt man eben irgendwann fest, okay, es gibt irgendwie so eine gleiche Dichte von Galaxienhaufen. Also ab einer sehr, 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 sehr großen Entfernungsspanne merkt man, dass die diese Materie im Prinzip gleichmäßig im Raum verteilt ist. Und wenn man dann also das sieht, dann kann man sich natürlich überlegen, okay, ich habe irgendwie so eine bestimmte Materiedichte und diese Materiedichte, die muss ja dann auch mal in den Raum krümmen nach der allgemeinen Relativitätstheorie, ja?
Das heißt, du schmeißt sowieso sozusagen das ganze Universum in einen Mixer und verteilst alles, was da drin ist, so gleichmäßig, das sozusagen ist, Sternenstaub überall.
Das ist die theoretische Annahme. Die theoretische Annahme heißt offiziell, man nimmt an, dass das Universum homogen und isotrop ist, also in jede Richtung gleich aussieht und auch die Masse sozusagen gleichmäßig verteilt ist. Wenn also dieses Universum homogen und isotrop ist, also die Masse gleichmäßig verteilt ist, dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, was sagt mir die Einsteinsche Feldgleichung, also die allgemeine Relativitätstheorie, was sagt man die allgemeine Relativitätstheorie aus über die Entwicklung vom Universum? Das hat Einstein also auch gemacht, beziehungsweise man kann eigentlich schon von vornherein absehen, dass eigentlich sozusagen, naja, ein leeres Universum, das wäre im Prinzip statisch, aber in dem Moment, in dem ich halt Masse im Universum drin habe, habe ich halt kein statisches Universum. Einstein wollte aber gerne ein statisches Universum, weil das war damals so Mode. Also man hat eben damals gedacht, ja, das Universum ist mehr oder weniger statisch. Und hat deswegen seine sogenannte kosmologische Konstante eingebaut. Das ist also so ein ganz, ganz schwacher Dichteterm, der sozusagen so ein bisschen antigravitativ wirkt und der sozusagen das Universum auseinanderhält. Und dann war das Universum statisch. Irgendwann, also das war, man hat das aufgestellt, ich denke mal so gegen 1918 oder so. Und irgendwann, ich glaube zwischen 1920 und 1930, hat Hubble dann rausgefunden, dass weit entfernte Sterne, also das war erst nur so eine ganz schwache statistische Aussage, das kann man heute besser messen, aber Hubble hat irgendwann gesehen, dass ganz weit entfernte Sterne sich doch auffällig von uns wegbewegen und hat deswegen sein sogenanntes Hubble-Gesetz veröffentlicht, nach der sozusagen, je weiter das Objekt weg ist, umso schneller bewegt sich es von uns weg.
Das heißt jetzt also, ob das Universum sich ausdehnt oder nicht oder wieder in sich zusammenfällt, hängt größtenteils oder nur von der Materiedichte, also der Menge Materie in gewissen Raumbereichen im Universum zusammen.
Das hängt streng genommen von verschiedenen Parametern ab. Ich wollte noch gern zu der Anekdote kommen, die im Prinzip sich aus dieser kosmologischen Konstante ergeben hat. Also Einstein hat seine kosmologische Konstante eben aufgestellt und dann hat Hubble das veröffentlicht und dann hat sich Einstein fürchterlich geärgert, weil wenn er diese kosmologische Konstante einfach weggelassen hätte, dann hätte er das expandierende Universum einfach vorausgesagt. Und das hat er später als die größte Eselei seines Lebens oder auf Englisch the greatest plunder of my life bezeichnet. Und heutzutage ist es so, dass wir feststellen, das Universum dehnt sich unerwartet stark aus, wir haben eine unerwartet starke Expansion, sodass wir also wieder diesen Parameter, den Einstein damals eingeführt hat, um sein Universum statisch zu halten, nutzen müssen, um diesen Effekt zu erklären. Sodass, naja, erst hat es Einstein eingeführt, um sozusagen dem damaligen Konvention zu entsprechen, dann hat er sich riesig drüber geärgert und heute stellen wir fest, naja, im Prinzip brauchen wir sowas doch. Wobei wir im Moment noch nicht genau wissen, was die dunkle Energie wirklich ist. Also diese kosmologische Konstante. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie das ist mit dem Expandieren und so weiter und so fort. Ja, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also im Prinzip kann ich eben diese Einsteinschen Feldgleichung nehmen und eben annehmen, dass die Materie gleichmäßig im Raum verteilt ist und kann daraus im Prinzip eine sehr viel einfache Formel basteln, die mir genau angibt, dass wenn ich eine bestimmte Materiedichte im Universum habe, dass ich dann ein bestimmtes Expansionsgesetz habe. Wobei man dann das Problem hat, dass die Materiedichte oder verschiedene Sorten von Materien, es gibt ja zum Beispiel Strahlung und normale Nichtstrahlen, also Materie, die eben jetzt nicht Strahlung ist oder nicht relativistisch ist, dass diese unterschiedlichen Materietypen eine unterschiedliche Energiedichte haben und deswegen oder sich auch unterschiedlich verhalten, wenn man das Universum expandiert oder nicht, also unterschiedlich stark wachsen oder nicht, sodass im Prinzip es ist auch stark davon abhängt, welche Materietypen ich habe im Universum, damit es ein bestimmtes Expansionsverhalten hat. Es hängt auch, insbesondere habe ich eben auch, kann ich annehmen, dass das Universum eine Kugelform hat oder eine hyperbolische Form. Also wir leben sozusagen auf einer großen, höherdimensionalen Kugel. Das ist so, so könnte man sich das auch vorstellen. Oder auf so einem großen Hyperboloid, wobei das dann eben ein geometrisches Objekt wäre. Das heißt, unser Universum ist sozusagen nicht flach, sondern gekrümmt und dadurch hat es dann auch nochmal ein anderes Expansionsverhalten, sodass man sozusagen der Raumkrümmung selbst eine Art Dichte zuweisen kann. Und außerdem gibt es da eben noch die kosmologische Konstante, die eben auch für ein bestimmtes Expansionsverhalten sorgt. Und es wurde auch schon spekuliert, ob es nicht zyklische Universen gibt und Je nachdem, was ich für eine Dichteverteilung habe, kann es eben so sein, dass das Universum expandiert, stehen bleibt und wieder zusammenfällt. Oder es kann eben sein, dass es zum Beispiel auseinanderfliegt. Und heutzutage können wir also sozusagen diese Dichteverteilung messen, hauptsächlich eben an dem anhand des Expansionsverhaltens vom Universum oder indem man eben sozusagen guckt, wie viel Materie ist verteilt oder indem man, sagen wir mal, noch indirektere Verfahren anwendet. Man kann daraus eben ausrechnen, okay, wie groß sind die Dichteparameter? Das kann man dann im Prinzip relativ einfach dann ausrechnen, wie sich das Universum dann expandiert.
Ich hätte da mal wieder eine meiner allseits bekannten, definitiv eigenartigen Fragen. Welche Energie bewegt die Masse auseinander? Ich meine, dass man einfach sagt, okay, das Universum bewegt sich, also das Universum expandiert, das klingt ja ganz toll, das klingt ja auch super und vielleicht ist die Gravitation der unterschiedlichen Planeten oder Sterne, vielleicht wächst die aus irgendwelchen Gründen oder so, aber also woran liegt das, dass oder an was kann man das festmachen, dass sich das auseinander bewegt?
Das ist eine gute Frage. Man nimmt einfach bestimmte Anfangsbedingungen an für diese Differential, also für diese Formel, die man dann hat, für diese Differentialgleichung und bekommt dann eben einfach das Expansionsverhalten vom Universum. Und wir stellen eben heute fest, dass wir im Moment expandieren. Und wenn wir dann zurückrechnen, wie das Universum denn dann vorher war, dann stellen wir eben fest, dass es vorher noch mehr expandiert haben muss.
Nein, ich wollte eigentlich viel, viel weiter auf die Basis runter. Was expandiert da? Also die Planeten rücken ein Stück auseinander.
Ja, das muss man sich so vorstellen, wie der berühmte Rosinenkuchen oder das ist dreidimensional, zweidimensional ist es der berühmte Luftballon. Also wenn man sozusagen ganz viele Punkte auf dem Luftballon draufmalt und dann den Luftballon aufbläst, dann bewegen sich alle Punkte gleichmäßig voneinander weg. Das heißt, alles expandiert im Prinzip.
Okay, das heißt, ich werde auch mit der gleichen Geschwindigkeit breiter.
Nein. Wenn ich mich recht entsinne, wenn sozusagen die gravitationelle Bindungsenergie größer ist als dieses Auseinanderstreben, dann bleibst du sozusagen zusammen. Du hast noch viel stärkere Bindungsenergien, vielleicht zum Beispiel Van der Waals Kräfte und so weiter und so fort, die deinen Körper sehr gut zusammenhalten und die Erde wird auch gut zusammengehalten durch die Gravitationskraft, die Sonne wird gut zusammengehalten durch die Gravitationskraft, unser Sonnensystem wird gut zusammengehalten durch die Gravitationskraft. Das spielt nur eine Rolle für extrem weit entfernte Objekte.
Okay, gut, dann haben wir da schon mal eine Erklärung, was sich bewegt. Und jetzt ist noch die Frage, welche Energie diese Objekte auseinander sich bewegen lässt. Ich meine, das bewegt sich ja nicht, weil es Lust dazu hat. Da muss ja irgendwo muss ja auch die Energie zum Auseinanderstreben herkommen.
Ja, das ist ein bisschen problematisch. Man weiß eben, dass das Universum sich expandiert, funktioniert sozusagen, wenn man zu einem früheren Zeitpunkt vom Universum einfach annimmt, okay, ich hatte eine bestimmte Expansionsrate, dann merkt man dadurch, dass das Universum eine Materiedichte hat, wird diese Expansionsrate abgebremst, normalerweise zumindest. Und so war es bisher auch immer der Fall, zumindest in den letzten 10 Milliarden Jahren und eigentlich auch davor. Die Frage, was davor war, ist eine konzeptionell etwas schwierige Frage. Dafür bräuchten wir im Prinzip eine verallgemeinerte Theorie der Gravitation, die sozusagen die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie miteinander vereinbart, um da noch bessere Aussagen zu machen. Wie schon gesagt, wenn wir eben annehmen, wir haben am Anfang eine bestimmte Expansionsgeschwindigkeit, dann weiß ich, dass durch die Anwesenheit von der Materie eben im Allgemeinen diese Expansionsgeschwindigkeit abgebremst wird. Woher diese ursprüngliche Expansion kommt, da kann man gewissermaßen noch drüber spekulieren. Da gibt es dann Inflationstheorien, die dann sagen, dass das Universum am Anfang extrem stark auseinander expandieren musste und dann eben langsam abgebremst hat. Aber im Prinzip, wo das Universum jetzt genau herkommt, das können wir im Moment nicht beantworten.
Also ist es im Prinzip ein Kickerspiel und wir sind geschubst worden und wissen gar nicht, warum.
Ja, so. Nun, wir können es mit Formeln beschreiben. Den allerursächlichsten Grund, sagen wir es mal so, kann man im Prinzip, da bräuchte man eine große verallgemeinerte Theorie, also im Prinzip eine Theorie, die wirklich die Welt vollständig beschreiben kann, um wirklich sozusagen so eine richtig einfache Antwort drauf zu geben.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es nicht so, oder ist es so, dass das Universum sich ausdehnt, weil sozusagen eine Anfangsgeschwindigkeit da ist, die in die Richtung ist, dass eben alles sich voneinander entfernt und eben nicht dadurch, dass jetzt irgendwie die Gravitation schwächer wird oder irgendetwas in dieser Art.
Also es ist eben insbesondere so, man kann das Anfangsgeschwindigkeit nennen, man hat am Anfang diese Anfangsgeschwindigkeit und dadurch, dass Masse da ist, bremst diese Anfangsgeschwindigkeit im Prinzip ab. Das heißt, eigentlich haben wir kein Auseinanderstreben, weil wir eine Abbremsung haben. Woher jetzt das ursprüngliche Auseinanderstreben kommt, okay, da gibt es auch Theorien, dass wir so ein Auseinanderstreben haben und dass wir ganz ursprünglich einen sehr extremen Materiezustand hat, wo ein, sogenanntes skalares Feld existiert hat, das im Prinzip auf dem Potentialwerk lag und dadurch, dass es sozusagen eine hohe potenzielle Energie und eine geringe kinetische Energie hat, dass es dadurch sozusagen den Raum auseinandergezogen hat und deswegen der Raum sehr stark expandiert ist, das existiert auch als Theorie. Aber das ist sagen wir mal, eine Theorie.
Die uns bekannte Materie zieht sich hier an, also übt Gravitation gegenseitig aus. Gibt es denn die Möglichkeit, dass es auch anders ist, sich sozusagen abstößt?
Das ist so das Problem. Normalerweise zieht sie sich an. Diesen antigravitativen Effekt hätte man bei der kosmologischen Konstante, also dieser dunklen Energie, wie sie dann auch manchmal genannt wird. Bisher ist es noch nicht bekannt. Manchmal hofft man, ich habe den Eindruck, dass man nicht wirklich dran glaubt, dass Antimaterie, die ja durchaus existiert und produzierbar ist, so ein Kandidat ist. Aber meines Wissens ist das nicht eindeutig geklärt, ob Antimaterie antigravitativ wirkt oder nicht. Es ist aber eigentlich anzunehmen, dass sie nicht antigravitativ wirkt. Das Einzige, wo man eben sozusagen feststellt, wir haben irgendwie sowas, was offenbar antigravitativ wirkt, ist die kosmologische Konstante, also diese dunkle Energie. Und da ist es eben so, dass man eben sich angeschaut hat, wie ist denn das Expansionsverhalten vom Universum und festgestellt hat, in den letzten, man kann es 10 Milliarden Jahre sagen, man kann aber auch nur 7 Milliarden Jahre sagen, also das Universum existiert seit insgesamt 13 Milliarden Jahren in etwa, hat man eine Expansion festgestellt, wobei man sich das immer... Man muss sich die Expansionsgeschichte des Universums eigentlich eher logarithmisch vorstellen, sodass also die letzten 10 Milliarden Jahre logarithmisch gesehen eine relativ kurze Zeitspanne waren und die ersten paar Sekunden logarithmisch gesehen eine relativ große Zeitspanne waren, weil man sozusagen dann jede Dekade sozusagen als unterschiedlich groß empfindet. Und innerhalb dieser sozusagen logarithmisch gesehen letzten Zeitspanne, eigentlich das, was wir sozusagen überhaupt an Zeit überblicken können vom Universum, innerhalb dieser letzten Zeitspanne stellen wir fest, dass das Universum offenbar wieder beschleunigt expandiert, also die Expansion beschleunigt sich. Und es ist im Moment nicht genau klar, woran das liegt. Wenn man annimmt, wir haben vier Materiedichten, also Strahlung, normale Materie, eine Krümmungsdichte und eine kosmologische Konstante, dann weiß man eigentlich schon vorher, okay, die Krümmung ist nahezu null, die Strahlung ist von der Materiedichte her mittlerweile nicht mehr dominant, das heißt, ich habe eigentlich nur noch normale Materie, die eigentlich keinen Druck hat und eigentlich auch nicht relativistisch ist, also die Materie, aus der wir bestehen und, naja, auch Dunkelmaterie. Da wir sozusagen alle Materietypen kennen und feststellen, das Universum expandiert aber eigentlich zu schnell, schließen wir daraus, es gibt so etwas wie eine kosmologische Konstante oder eben diese dunkle Energie. Wir messen aber eigentlich bisher nur die Expansion. Wir wissen eigentlich noch nicht genau, woher das kommt. Und da gibt es also verschiedene Theorien darüber. Da werden ganze Konferenzen über diese dunkle Energie abgehalten. Das geht von irgendwelchen fünften Dimensionen. Wir leben dann auf so einer Bran in fünf Dimensionen Theorien hin zu Theorien, dass wir noch irgendwie eine weitere fundamentale Wechselwirkung neben den vier fundamentalen Wechselwirkungen Gravitation, starke Wechselwirkung, Elektromagnetismus, und schwache Wechselwirkung eventuell noch eine fünfte haben, eine Quintessenz und dass dadurch die Expansion erzeugt wird. Das ist im Moment noch nicht klar, das weiß man noch nicht genau. Es könnten ist es auch so, dass man ja eigentlich nur ein homogenes Universum annimmt, das Universum aber stark inhomogen ist, weil eigentlich ist es überall leer, nur ab und zu gibt es mal ein paar Sterne. So dass man vielleicht auch noch untersuchen müsste, inwiefern diese Annahme, dass das Universum sehr, sehr gleichmäßig, dass die Materie sehr gleichmäßig im Universum verteilt ist, inwiefern die gerechtfertigt ist und inwiefern diese Näherung nicht auch das Expansionsverhalten beeinflusst. Das wird auch derzeit diskutiert. Man weiß es aber im Moment nicht. Das heißt, man weiß im Moment auch nicht ganz genau, was diese dunkle Energie genau ist.
Wow, meine Güte. Ich muss dann echt mal sagen... Ich brauche einen Kaffee. Also dieser doch sehr umfangreiche Informationssatz hat mir doch ganz gut zu denken gegeben und damit ich mir einen Kaffee kochen kann, spiele ich jetzt erst noch Musik. So, und da sind wir auf der anderen Seite der Musik. Und wir haben zur Abwechslung sogar mal einen Telefongast. Einen wunderschönen guten Tag. Wen haben wir denn da?
Hallo, hier ist die Frauke, eine ganz engagierte Radarhörerin.
Ich bin begeistert. Frauke, was hast du denn eine Frage zu dem Thema?
Ja, ich bin ja auch mal so Star Trek-Fan gewesen oder gucke das auch immer noch ganz gerne. Also es war unheimlich interessant bisher, aber ich möchte ganz gerne auch wissen, was ist um das Universum drumherum? Das ist aus meiner, von meiner Logik, von meinem Menschenverstand muss es ja irgendwo endlich sein. Irgendwo muss es doch eine Grenze geben. Und wenn es um das Universum drumherum was gibt, dann muss das auch irgendwo wieder enden. Und das würde ich gerne noch geklärt haben.
Gut, dann leiten wir die Frage mal gleich weiter an Sven. Sven, was sagst du denn dazu? Was ist außerhalb deiner eben beschriebenen Blase des unseren Universums?
Das Problem ist, zum einen weiß man es natürlich nicht genau. Man kann im Prinzip gewisse Annahmen sich einfach überlegen. Zum einen kann man sagen, okay, das Universum ist einfach unendlich ausgedehnt. Wir sehen halt nur einen bestimmten Bereich, weil das Licht halt eben nur eine endliche Lichtgeschwindigkeit hat und weil sich es vorher eben ausgedehnt hat und immer noch ausdehnt. Und wenn sich das Universum halt immer ausdehnt, dann können wir sozusagen nur eine bestimmte Reichweite zurückschauen, sodass wir eigentlich nicht ganz genau wissen, was dahinter ist. Wir sehen nur, dahinter ist noch was, aber im Prinzip können wir sozusagen nicht noch weiter zurückschauen. Es ist jetzt so, dass man natürlich bestimmte Geometrien im Universum annehmen kann. Ich hatte eben schon die Kugel erwähnt. Da wird man dann auf der anderen Seite, also da würde man dann wieder rauskommen. Man hat dann auch gemessen, okay, wie groß musste dann denn da der Krümmungsradius sein? Der müsste dann etwa, 33 Gigaparsec sein. Das ist also im Prinzip, naja, so über den Daumen, jetzt ganz primitiv gesagt, so etwa das Fünffache von dem Universum, was wir sozusagen überblicken könnten. Das heißt, im Prinzip können wir das Universum derzeit nicht unterscheiden, ob es jetzt flach ist oder irgendwie kugelförmig. Wenn es kugelförmig wäre, dann wäre es sogar endlich, weil dann ist ja alles auf einer Kugel drauf sozusagen. Also auf einer höherdimensionalen Kugel natürlich. Also die drei Raumrichtungen sind sozusagen immer noch erhalten, aber es gibt sozusagen eine vierte Dimension neben der fünften Dimension als Zeit, wo wir dann sozusagen auf einer höherdimensionalen Kugel leben würden. Aber bisher gibt es überhaupt keine Anzeichen für so eine Krümmung. Es gibt auch, wie schon gesagt, die Möglichkeit für hyperbolische Universen. Die sind aber alle im Prinzip unendlich. Und wir können nicht genau gucken, ob dahinter noch irgendwas ist. Aber man nimmt eigentlich an, dass sie erstmal unendlich sind. Was es auch noch gibt, es gibt Menschen, die sagen, wir hätten eine Torus-Geometrie im Universum. Also Torus sieht aus wie ein Donut. Und im Prinzip das, worauf wir dann leben würden, wäre die Donut-Oberfläche. Sodass wir also auch dann sozusagen links rausgehen und rechts wieder reinkommen oder oben rausgehen und unten wieder rauskommen. Aber im Prinzip ist es sozusagen nach wie vor schwer zu sagen, was denn hinter dem Universum kommt.
Okay, Sven, dann danke ich dir. Und Frauke, ist damit deine Frage beantwortet?
Naja, nicht so ganz, wie ich es gerne hätte, aber ich kann damit vielleicht leben. Ich werde mal noch ein bisschen eigene Theorien aufstellen. Wenn ich dann soweit bin, dann veröffentliche ich das.
Gut, dann freuen wir uns über ein weiteres Paper und vielen Dank für den Anruf und schönen Abend noch.
Danke, ebenso. Tschüss.
So, und dann möchte ich mich auch bei den Studiogästen bedanken. Redhood, es ist extrem schick, dass du mal wieder physikalisch die Sendung hier bereichert hast und Sven als Studiogast mitgebracht hast und es war auf jeden Fall bereichernd. Und ich habe die Hoffnung, dass wir in Zukunft mal wieder faszinierende Themen von unserem Universum oder außerhalb unseres Universums kriegen. So, und jetzt noch eine kleine Ankündigung.
Am 20. Dezember 2008 ist es soweit. Radio Darmstadt begeht die erste Festivität zu der am 3. November von der Landesanstalt für privaten Rundfunk vergebenen vierjährigen Sendelizenzverlängerung für die UKW-Frequenz 103,4 MHz.
Colors, gray,
unserem Sendehaus am Stäubenplatz 12 wird uns die einzigartige Darmstädter Sängerin und Songwriterin Lisa Freieck mit einem Live-Konzert beehren. Es lohnt sich also auf jeden Fall, am Samstag, dem 20. Dezember um 20 Uhr bei Radio Darmstadt vorbeizuschauen. Der Eintritt beträgt 2,50 € und ist freiwillig zu entrichten.